Erst waren wir alle ganz geschockt, dass mitten in Europa plötzlich wieder ein Krieg ausbricht. Und kaum hat sich dieser Schock so einigermaßen gelegt, stellen wir auf einmal fest, oh, da gibt es ja was ganz anderes. Nämlich der Krieg kommt hier plötzlich auf eine andere Weise direkt zu uns. Er kommt nämlich zu uns in Form eines Rubel und in Form eines Gaskrieges. Und das ist das, worum es in diesem Video hier einfach mal gehen soll. Ich möchte mit Ihnen ein paar Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, einfach mal gemeinsam analysieren. Ich möchte solchen Fragen nachgehen. Können wir beispielsweise den Gasimport eigentlich stoppen? Also es gibt ja viele Stimmen, die im Augenblick sagen, wir brauchen unmittelbar ein Embargo. Könnten wir das eigentlich? Also aus Sicht unserer eigenen Wirtschaft. Und wenn wir es könnten, sollten wir es dann tun. Also ist das eine schlaue Strategie oder ist es eher nicht so gut? Und wenn wir dabei sind, in diesem Kanal hier geht es ja normalerweise um Spieltheorie, ist natürlich gleich die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Wie sieht denn eigentlich ein spieltheoretisch optimiertes Embargo aus? Und ich werde in diesem Video zeigen, dass es da tatsächlich Optimierungspotenzial gibt, ja, dass es manchmal was Besseres gibt, als einfach nur mit der großen Keule drauf zu hauen. Aber auch um das richtig zu verstehen, müssen wir uns noch was anderes ansehen. Wir müssen uns nämlich einen Schachzug Putins ansehen, nämlich den, dass er Gas nur noch in Rubel bezahlt haben möchte. Also auch da möchte ich im Video darauf eingehen, dass wir uns mal ein bisschen fragen, ja, welche Auswirkungen hat das eigentlich? Ist das neutral oder hat das irgendwelche anderen Funktionen? Und ich kann Ihnen versprechen, es hat andere Funktionen und es ist auch ein relativ wichtiger Zug in diesem Spiel, das wir hier gerade haben. Für den Fall, dass Sie neu hier sind und sich fragen, was das denn hier eigentlich soll, was ich mache. Also ich mache jede Woche hier ein spieltheoretisches Video, normalerweise zu irgendwelchem aktuellen Geschehen. In diesem Augenblick natürlich häufiger mal zur Ukraine und den ganzen Dingen, die da dran hängen. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, dann können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, damit ich Ihnen hier eben jede Woche eine solche tolle Sache erzählen kann. Aber wir steigen jetzt einfach mal direkt ein in die Frage mit dem Gasembargo. Und wir müssen erstmal der Frage nachgehen, wie schlimm ist eigentlich so ein Gasembargo für uns? Also könnten wir sowas eigentlich durchhalten oder es ist eine Sache, bei der man sagen muss, das ist eigentlich so schlimm, dass wir im Grunde genommen direkt aufgeben würden. Also wir müssen uns dafür mal ein paar Zahlen angucken. Wenn man mal einfach drauf guckt, wie viel russische Importe in unsere Wertschöpfung eingehen, dann ist das relativ wenig. Das ist so im unteren einstelligen Prozentbereich. Die Zahlen schwanken natürlich immer so ein bisschen, wie das so ist. Aber so, das dürfte in der Größenordnung irgendwo zwischen 2 bis maximal 5% liegen. So, das heißt, das sieht erstmal so aus, als wäre das so wenig, dass wir ganz locker darauf verzichten können. Einfach sagen können, naja, ist doch egal. Bei so wenig, was aus Russland zu uns reinkommt, kommen wir im Grunde genommen auch komplett ohne die aus. Dummerweise macht das ein bisschen die Rechnung ohne den Wirt. Denn das, was von Russland kommt, sind normalerweise Dinge, die ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Also, bei den ganzen tollen Hightech-Sachen, die wir an irgendeiner Stelle produzieren, gibt es hier irgendwann mal einen Anfang. Und dieser Anfang, das sind normalerweise die Sachen, die wir aus Russland importieren. Also wenn Sie sich beispielsweise mal Gas ansehen, was passiert damit eigentlich? Normalerweise wird das in irgendwelche Prozesse mit eingehen, und zwar ganz am Anfang dieses Prozesses, häufig durch Prozesswärme. Ja, das klingt immer so abstrakt, aber das wird einfach benötigt, diese Wärme, das Gas wird benötigt, um die Wärme zu erzeugen, damit bestimmte Prozesse ablaufen können, damit wir zum Beispiel Stahl herstellen können. Spezialgase werden beispielsweise auch in der Chipproduktion benötigt. Ja, das ist nochmal eine andere Sache, wenn es nicht nur um Erdgas geht, gibt es ja auch jede Menge andere Spezialgase. Ja, so, bei solchen Sachen geht das Ganze ein. Es geht beispielsweise auch in der Chemie in ganz vielen Stellen ein, dass es beispielsweise auch bei Dünger und sowas eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir darauf verzichten, dann haben wir auf einmal keinen Dünger mehr, respektive müssten sehr viel mehr Geld ausgeben an einer anderen Stelle, um noch an unseren Dünger ranzukommen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Also das bedeutet, dass an ganz vielen Stellen sozusagen der gesamte Oberbau unserer Wirtschaft auf die Art und Weise unten zusammenbricht. Wir ziehen sozusagen die unterste Karte aus dem Kartenhaus raus und dann bricht alles zusammen. Sie konnten in den letzten Wochen häufiger solche Kommentare hören wie, ach, lieber sitze ich im Pulli zu Hause und friere so ein bisschen, als dass ich Putins Krieg finanziere. Naja, ich glaube, dass die Leute sich das ein bisschen genauer überlegen würden, wenn sie mal wirklich durchdenken würden, was das Ganze bedeutet. Also wie schlimm wäre das Ganze eigentlich? Wenn man das komplett durchdacht hat, dann kommt man sicherlich zu dem Schluss, naja, das kann ganz schön schlimm sein. Insbesondere dann, wenn es so eine Art kalter Entzug ist. Also das muss man sich auch nochmal überlegen, dass ein Alter in einen kalter Entzug, also es auf einmal zu machen, was ganz anderes ist, als solche Sachen graduell rüberzuholen. Aber das gucken wir uns einfach nochmal an einer anderen Stelle vielleicht an, was mit diesem kalten Entzug auf sich hat. Aber wichtig ist hier erstmal, dass wenn es beispielsweise der Übergang sich über 1 oder 2 Jahre hinwegzieht, das natürlich etwas ganz anderes ist, als wenn man von heute auf morgen komplett abschaltet. Und so ein kleiner Indikator dafür, wie sowas aussehen kann, das hatten wir ja mal in den 70er Jahren, das war nämlich die Ölkrise. Und bei der Ölkrise, kann ich Ihnen sagen, ging es hier auf einmal ganz schön dreckig. Also, ich war dann noch nicht so wahnsinnig alt, ich habe das aber mitgekriegt. Und die Leute sind einfach sehr blass geworden damals und das auch aus gutem Grund heraus. Also, das ist schon eine Geschichte, die einen ganz ernsthaften großen Einfluss darauf nimmt. Und also auf das Leben, auf das tägliche Leben. Ja, das geht einem plötzlich wirklich deutlich schlechter. Und zwar so, dass sich eben viele Leute tatsächlich einfach richtig dreckig fühlen. Also man darf das überhaupt nicht unterschätzen, was das bedeutet. Und wie gesagt, insbesondere was es bedeutet, wenn wir ganz schnell und kalten Entzug machen. Also von heute auf morgen abschalten. Ja, also daher ist das hier leicht gesagt, ob das mit dem Gasembargo jetzt dass wir das sofort umsetzen sollten oder nicht. Ja? Und man muss sich hier natürlich auch die Frage stellen, ist das Ganze eigentlich politisch durchsetzbar? Also kann die jetzige Regierung, kann die tatsächlich einfach sagen, ja, wir machen jetzt ein komplettes Gasembargo und können sich dann noch im Amt halten? Und ich bin mir relativ sicher, dass das zu einem großen Problem gerade bei dieser Regierung führen wird, weil natürlich die Geschichte mit den dann sehr stark steigenden Preisen natürlich zum großen Teil den Grünen angelastet wird, insbesondere deshalb, weil sie auch nach wie vor ständig an dem Abschalten der Kernenergie festhalten. Also der Druck wird auf die Grünen dann ganz einfach immer größer und das ist für meine Begriffe am Ende ganz einfach ein Widerspruch, den sie wahrscheinlich politisch so kaum überleben könnten. Wenn wir gerade bei dem Thema Grüne sind, wir hören aus der Ecke relativ häufig den Vorschlag, dass man eigentlich nur die erneuerbaren Energien ausbauen braucht. Für meine Begriffe ist das eine komplette Chimäre. Also es ist einfach eine vollkommene Fehleinschätzung zu glauben, dass wir uns vom Gas unabhängig machen, indem wir jetzt erneuerbare Energien ausbauen. Das gilt natürlich für einen langen Zeitraum. Also wenn Sie in einem Zeitraum denken von 30 bis 50 Jahren, dann wird das wahrscheinlich tatsächlich so gelten und wir haben bis dahin vielleicht in 50 Jahren vielleicht sogar tatsächlich eine Autarkie erreicht mit erneuerbaren Energien. Kann sein, dass wir das bis dahin erreicht haben. Aber kurzfristig ist die Abhängigkeit vom Gas dadurch eher höher als niedriger. Also die meisten machen sich nicht klar, dass weil erneuerbare Energien sehr schwankungsintensiv sind, sie nicht die Grundversorgung sicherstellen können und damit wir zu jedem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich am Ende Strom haben, wir Gaskraftwerke brauchen als Backup-Lösung. Das heißt also, erneuerbare Energien und Gas sind für die nächsten bestimmt 30 Jahre die Ergänzung, die sich gegenseitig brauchen. Das heißt also, in dem Augenblick, wo wir jetzt kurzfristig erneuerbare Energien ausbauen, erhöhen wir eher den Bedarf für Gas, als dass wir ihn senken. Also das ist eine Sache, die man sich ganz klar auf dem Radar haben muss, sich klar machen muss, dass das so ist. Übrigens, ich höre häufiger mal als Kritik zu dieser Aussage von mir, nein, es geht hier um was ganz anderes, wir wollen hier die Kohlekraftwerke nur abschalten, weil die irgendwie böse sind und Gas viel besser ist und weniger CO2 freisetzen, solche Sachen. Das ist erstens nur ganz geringfügig der Fall und zweitens geht es dabei einfach überhaupt gar nicht darum, sondern es geht darum, dass man Kohlekraftwerke nur sehr langsam hoch und runter fahren kann und Gaskraftwerke aber sehr schnell hoch und runter fahren kann. Und wenn Sie eine Lösung brauchen, die bei sehr volatilem, also schwankungsintensivem Strom schnell einspringen kann, dafür ist ein Kohlekraftwerk ganz einfach nicht geeignet. Deshalb brauchen Sie dafür ein Gaskraftwerk und das ist der Hauptgrund dafür, dass wir Gaskraftwerke als Ergänzung zu den erneuerbaren Energien brauchen. Und wie gesagt, kurzfristig erhöht der Ausbau erneuerbarer Energien eher die Abhängigkeit vom Gas, als dass es sie senkt. Ich weiß, ist keine schöne Nachricht, aber so ist es ganz einfach. Und mit dieser Realität müssen wir leben. Da können wir nicht einfach so tun, als wäre das nicht so. Okay, was sagt uns das Ergebnis von eben? Es sagt, dass wir höchstwahrscheinlich einen direkten Gasimportstopp nicht hinkriegen würden. Also das ist meine Prognose. Ich glaube, dass wir das politisch nicht hinkriegen würden. Also es ging uns wirtschaftlich einfach sehr dreckig. Und derjenige, der das macht, würde es wahrscheinlich politisch nicht überleben. Das ist meine Diagnose für die ganze Geschichte. Aber stellen wir uns mal vor, wir könnten. Also stellen wir uns mal vor, wir würden es tatsächlich schaffen. Wir hätten eine Partei, die das Ganze entsprechend umsetzen kann oder eine Koalition. Sollten wir das eigentlich tun? Das ist ja mal die nächste Frage. Ja? Also ist das eine schlaue Strategie oder ist das eher eine dumme Strategie? Bei vielen Kommentatoren lese ich raus, dass sie sagen, wir schaffen es damit, Putin den Todesstoß zu versetzen. In dem Augenblick, wo wir ihm kein Gas mehr abnehmen, in dem Augenblick hat er kein Geld mehr, kann keinen Krieg mehr führen und dann ist er sozusagen besiegt und die Sache ist durch. Wenn das so wäre, dann könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken, ob wir sozusagen auch diese Kosten bei uns dafür in Kauf nehmen, genau das umzusetzen. Ich glaube aber nicht, dass es so ist und ich komme dazu auch später nochmal an einer anderen Stelle. Aber wenn es nicht so ist, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ hoch. Wenn es nicht so ist, dann schaffen wir hiermit nur eine weitere Eskalation. Wir haben dadurch, dass wir im Augenblick noch auf beiden Seiten sozusagen eine zuverlässige Gaslieferung haben, auch eine zuverlässige Bezahlung dieses Gases bis jetzt, haben wir eine Basis, die noch zwischen uns besteht, obwohl wir auf praktisch allen anderen Gebieten alle Brücken abgebaut haben zwischen uns. Und ich kann hier als Spieltheoretiker immer nur die Empfehlung geben, tatsächlich solche Gemeinsamkeiten so lange wie möglich nur aufrechtzuerhalten. Es ist nicht immer die richtige Lösung, wie wild zu eskalieren. Meistens ist es sogar nicht die richtige Lösung, sondern es ist die richtige Lösung, zwar nicht einfach idiotisch nachzugeben, aber eben immer diese Gesprächsbereitschaft weiterhin zu signalisieren, um vielleicht noch auf eine andere Art und Weise aus einer solchen Krise herauszukommen. Und es ist hier eine emotionale Reaktion, dass wir sagen, nein, wir müssen auch hier sofort komplett draufhauen. Ich glaube, es ist wirklich besser, hier einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, naja, solange diese eine Stelle, diese eine gemeinsame Basis noch existiert, solange sollten wir auch diese gemeinsame Basis einfach weiterhin aufrechterhalten, naja, damit wir eben etwas haben, von dem wir vielleicht ausgehend deeskalieren können. Wir müssen zumindest auch über was anderes klar sein. Indem wir jetzt ewig darüber debattieren, ob ein solches Embargo eingeführt werden soll oder nicht, erhöhen wir die Preise. Also, was passiert ist, die Erwartung geht ja hoch, dass in der Zukunft die Preise steigen werden. Auf die Art und Weise zieht sich das durch bestimmte Marktmechanismen auch zu den Preisen zu heute hin zurück. Da gibt es also verschiedene Mechanismen, die dazu führen, dass die zukünftigen Preiserwartungen bereits auf die heutigen Preise einen Einfluss nehmen. Und infolgedessen ist es so, dass im Augenblick wir einfach mehr für das Gas bezahlen, Preise dafür gehen hoch und machen sozusagen Putin reich. In Klammern, wenn er denn an sein Geld drankommt. Das ist eine Sache, die wir uns gleich noch angucken müssen. Ja, gehen wir erstmal davon aus, er käme an das Geld dran, würde also diese Bezahlung von uns auch tatsächlich vollständig bekommen. Dann wäre es so, dass wir durch diese erhöhten Preise ihn reich und uns arm machen. Ist das schlau? Nein, ist es natürlich nicht. Also das heißt, langes Gerede über ein Embargo ist das Dümmste, was wir im Augenblick tun können. Wir müssen das jetzt eben entweder machen oder nicht machen. Und dann einfach dabei das bewenden lassen, aber nicht ewig rumdebattieren und auf diese Art und Weise eben genau durch diesen Mechanismus die jetzigen Preise erhöhen. Was viel besser ist, als immer gleich die ganz große Keule rauszuholen, das ist, dass man graduelle Abstufungen hat. Und genau das ist auch das, was im Augenblick von relativ vielen Spieltheoretikern so favorisiert wird. Also Spieltheoretiker sagen im Augenblick, Leute, passt auf, das eine, gar nichts zu machen, ist ein bisschen zu wenig. Das andere, sozusagen gleich komplett Gas abzuschalten aus Russland, das ist ein bisschen zu viel. Wir brauchen irgendwas in der Mitte. Man muss also eine graduelle Abstufung zwischendrin haben, was übrigens oft eine spieltheoretische Lösung ist. Ja, also wenn Sie meine Videos hier kennen und inzwischen haben Sie hoffentlich meinen Kanal auch abonniert, dann wissen Sie natürlich, dass ich häufiger solche Zwischenlösungen auch in irgendeiner Form propagiere und das Spieltheorie sich auch oft damit beschäftigt, wie man denn zu solchen Zwischenlösungen kommen kann. Also das heißt, wir brauchen so eine Art abgestuftes Embargo. Und wie sieht das aus? Na, das ist beispielsweise, indem man sagt, es gibt eine Sondersteuer auf russisches Gas. Sie merken, was hier passiert. Bei einer Sondersteuer auf russisches Gas verbietet man es nicht ganz, aber man sorgt eben dafür, dass es insgesamt etwas verteuert wird und auf die Art und Weise bestimmte Wirkungen passieren, die ich Ihnen jetzt gleich noch sage. Übrigens, das ist eine Sache mit dieser Sondersteuer, also die beispielsweise von Kollegen von mir, von einem anderen Spieltheoretiker Axel Ockenfels im Augenblick sehr stark propagiert wird. Gibt aber auch jede Menge andere, die auch sich dieser Position anschließen und auch sagen, ja doch, das ist eigentlich ein schlauer Vorschlag, den man hier haben kann. Und jetzt gucken wir uns mal an, warum dieser Vorschlag so schlau ist. Und dafür müssen wir natürlich auf die Wirkung gucken. Ja? Was passiert eigentlich, wenn wir sagen, nur russisches Gas bekommt jetzt also eine Sondersteuer mit obendrauf. Also was erstmal passiert ist, es wird natürlich teurer. Das wirkt ein bisschen komisch, aber Sie müssen sich vorstellen, das ist ja ein Teilembargo. Ja, das ist ja eine Teillösung, wo wir sagen, wir sorgen eben dafür, dass tatsächlich insgesamt weniger russisches Gas reinkommen soll. Das ist ja genau die Idee dahinter. Und das passiert genau durch die erhöhten Preise. Also in dem Augenblick, wo wir die Preise erhöhen dafür, die Sondersteuer macht das natürlich, verteuert russisches Gas, passt sich die Wirtschaft an und sagt, oh Mist, das Gas ist jetzt teurer, jetzt müssen wir zusehen, nach anderen Alternativen zu suchen. Und damit geht die Nachfrage nach diesem Gas zurück und andere Quellen werden erschlossen oder Liefermöglichkeiten werden erschlossen. Ja? Das Interessante hierbei ist, dass es im Gegensatz zu dem kalten Umschalten etwas ist, was ebenfalls auch über die Zeit hinweg gestreckt erfolgt. Also das heißt, die Wirtschaft hat Zeit, sich daran anzupassen. Und das ist etwas, was genau einen Markt normalerweise braucht. Also es ist sehr schwierig, wenn Sie beim Markt einfach von heute auf morgen einen Schalter umlegen und zum Beispiel einen Rohstoff gar nicht mehr liefern. Damit können Märkte relativ schlecht umgehen. Sie sind aber sehr gut darin, graduelle Änderungen aufzunehmen und auf diese Art und Weise eben sich anzupassen und nach anderen Wegen jeweils zu suchen. Da wird sozusagen die Kreativität der einzelnen Leute freigesetzt, genau so etwas zu machen. Der große Vorteil hierbei ist, dass ein solches Teilembargo politisch viel leichter durchsetzbar ist. Ich will nicht sagen, dass es leicht durchsetzbar ist, aber es ist leichter durchsetzbar als das andere, dass wir es komplett abschalten und es ist damit glaubwürdig. Das heißt also, die andere Seite merkt, okay, die meinen das offenbar ernst und nicht nur, dass sie es ernst meinen, sie können das tatsächlich auch durchhalten, also wirtschaftlich wie politisch. Das ist letztlich die Message, die dahinter steht und damit ist es etwas, was von der Wirkung her wahrscheinlich sogar besser ist, weil man von der anderen Seite gar nicht daran zweifelt, dass das am Ende tatsächlich auch dauerhaft oder zumindest für eine relativ lange Zeit aufrechterhalten werden kann. Was auch passiert dadurch ist, dass jetzt teilweise der Gewinne durch die hohen Gaspreise, die im Augenblick in die russische Kasse fließen, dass die direkt in unsere Staatskasse fließen. Ja, das geht ja in der Steuer und das bedeutet also, ein Teil des hohen Preises fließt in unsere eigene Staatskasse, fließt nicht rüber nach Russland. Und wenn es richtig gemacht wird, das weiß man bei der Politik natürlich nie so ganz genau, ja, aber wenn sie es richtig machen, dann verwenden sie dieses zusätzliche Geld, was sie haben, einfach um neue Alternativen zu dem bisherigen Gas zu erschließen. Ja, da vielleicht, weiß ich, durch Infrastruktur oder andere Verträge oder so etwas, tatsächlich dafür zu sorgen, dass es eben Alternativen zu dem russischen Gas gibt und Naja, es kann natürlich auch passieren, dass sie am Ende einfach Wahlgeschenke machen. Ja? Also das passiert natürlich auch manchmal. Das ist nicht das, was ich hier hoffen würde, aber zum gewissen Grad wird es sicherlich so sein, dass einzelne Wählergruppen damit dann auch nochmal einzeln besser gestellt werden. Aber wir hoffen mal, dass dieser Effekt relativ gering ist und der zusätzliche Strom sozusagen in die deutsche Staatskasse dazu verwendet wird, eben tatsächlich Alternativen zu russischem Gas aufzuschließen. Ja? Also was sind Probleme bei der ganzen Geschichte? Auch hier ist natürlich das Problem, dass man sich fragen muss, kann das politisch eigentlich durchgehalten werden? Also ich habe ja gesagt, es kann auf jeden Fall leichter durchgehalten werden als ein völlig kalter Entzug, das, was wir, wovon wir vorher gesprochen haben, also ein Vollembargo. Aber auch hier kann es sein, dass nach einiger Zeit einfach die Regierung weich wird, wenn die Leute sagen, jetzt haben wir schon diese hohen Preise und Gaspreise und jetzt packen die auch noch oben drauf eine weitere Zusatzsteuer. Das ist ja nun echt eine ziemlich schräge Sache. Und wie gesagt, auch da kann es passieren, dass eine Regierung das einfach nicht überlebt. Und deshalb dann sozusagen weich wird, das Ganze wieder rückgängig macht. Aber zumindest als ein Konstrukt könnte es funktionieren und es hätte, wie gesagt, inhaltlich auch Sinn, wie ich ja eben begründet habe. Eine andere Sache, die man natürlich bedenken muss, ist, wie ist denn eigentlich die Reaktion Russlands darauf? Also, die werden ja nicht einfach nur die Füße stillhalten, sondern die werden ja auch über bestimmte Sachen nachdenken. Und ich möchte das jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, über den letzten Schachzug von Putin zu sprechen, nämlich, dass er sagt, Gas von uns gibt es nur noch gegen Rubel. Was hat es damit eigentlich auf sich? Und das ist eine solche Reaktion, ja, jetzt noch nicht genau auf eine Sondersteuer, aber natürlich auf unsere bisherigen Sanktionen ist das eine Reaktion. Und ich glaube, es ist eine, die hier sehr wichtig ist und ich glaube, es ist auch eine, die im Augenblick in der allgemeinen Diskussion unterschätzt wurde. Also, es gibt dazu jede Menge Theorien, die im Umlauf sind. Ich habe den Eindruck, dass viele von den Sachen, die im Augenblick dazu gesagt werden, falsch sind, aber ich möchte mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das wirklich etwas ist, was man nicht unmittelbar versteht. Da muss man länger drüber nachdenken, was die genauen Effekte dahinter sind. Und ich möchte deshalb hier im Wesentlichen einfach mal einen Aspekt rauskehren. Ich möchte nämlich ein bisschen darauf eingehen, dass wir uns hier ansehen, wie funktioniert eigentlich Geld? Und darum geht es ja hier, ja? Also, dass wir sagen, auf einmal gibt es das Gas eben nicht mehr für x-beliebiges Geld, sondern es gibt es nur noch gegen Rubel. Was steckt eigentlich dahinter? Und dafür gibt es erstmal die eine Erkenntnis, die man sich wirklich klar machen muss, nämlich Geld an sich hat überhaupt gar keinen Wert. Ein Wert steckt immer nur in den Waren, die man für dieses Geld bekommen kann. Und das wird bei der gesamten Diskussion für meine Begriffe komplett vergessen. Also viel zu viel wird über Preise, Geld und sonst was gesprochen. Und an keiner Stelle überlegt man sich aber eigentlich, wer kann eigentlich welche Waren dafür kaufen? Und was passiert im Augenblick? Also, Russland liefert uns Gas, das ist real, das sind reale Waren, die es liefert, gegen Geld. In dem Augenblick gegen unser Geld. Wir wissen, dass dieses Geld, wie gesagt, an sich keinen Wert hat, sondern dass dieses Geld ein Recht auf zusätzliche Warenlieferungen darstellt. Deshalb macht Russland das. Also die machen das hier nicht dafür, dass sie am Ende bunte Scheinchen von uns bekommen oder noch besser auf irgendwelchen Konten irgendwelche komischen abstrakten Zahlen, die da stehen, sondern sie machen das, weil dieses Geld, was wir ihnen geben, einfach nur ein Anspruch auf Waren ist, die sie anschließend bei uns kaufen können. Und das wird eben, wie gesagt, ganz häufig vergessen. Was im Augenblick passiert ist, ist, dass hier die Devisen Russlands eingefroren sind. Die kommen nicht ran an dieses Geld. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Mechanismen sind, wie im Augenblick das Gas bezahlt wird. Das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, aber vom Prinzip her läuft es darauf hinaus, dass Russland entweder gar nicht erst an die Devisen überhaupt drankommt oder wenn sie drankommen, sie dafür praktisch nichts kaufen können, weil ja an jeder Stelle in irgendeiner Form ein Embargo ist. Und das wiederum bedeutet, dass im Augenblick Russland uns das Gas verschenkt. Also man muss das wirklich sich klar machen, was das bedeutet. Im Augenblick heißt es, Russland liefert uns eine reale Ware, eine wichtige Ware auch, nämlich Gas. Wir bezahlen diese Ware, aber in einer Form, dass Russland nichts damit anfangen kann, dass wir es bezahlen. Und deshalb ist es so, als wäre das Embargo tatsächlich bereits in Kraft. Also für Russland sieht das ganz genau so aus, als wäre tatsächlich im Augenblick bereits ein komplettes Embargo da. Aber noch viel schlimmer, denn im Augenblick liefern sie das Gas und können aber sozusagen den Gegenwert, den sie dafür kriegen, überhaupt nichts machen. Übrigens nur als sozusagen leicht zynische Randbemerkung. Die Situation, die wir hier haben, ist genau die gleiche, die ein Exportweltmeister hat, der immer nur Waren ins Ausland liefert und zu keinem Zeitpunkt tatsächlich mal Waren wieder zurückliefert. Dieser Exportweltmeister kriegt nämlich nichts anderes als bunte Scheinchen von den anderen und keine Waren von der anderen Seite. Und es ist genau die gleiche Situation, in der im Augenblick sich Russland befindet. Sie liefern echte Waren ins Ausland und kriegen dafür Geld, mit dem sie nichts anfangen können. Also sie kriegen mit anderen Worten nichts, weil keine Waren dahinter stehen. Und deshalb ist für meine Begriffe diese Behauptung, die im Augenblick mal aufgestellt wird, dass wir durch unseren Gasverbrauch den Krieg in der Ukraine finanzieren, die halte ich einfach für falsch. Ich weiß nicht, ob ich da irgendetwas übersehe, also schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein, wenn ich tatsächlich etwas übersehe an diesem einen Punkt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass im Augenblick Russland faktisch das Gas verschenkt, weil sie keine Waren dafür bekommen können. Und dass sehr viele Ökonomen das im Augenblick anders sehen, das ist für meine Begriffe der Tatsache geschuldet, dass die einfach reale Werte verwechseln mit Geld oder umgekehrt. Sie verwechseln Geld mit realen Werten. Ja, sie denken, wenn wir da irgendwelches Geld hin überweisen, dann könnte Russland damit irgendwas anfangen. Und können sie überhaupt nicht, wenn sie dafür keine realen Waren kriegen. Und was ist jetzt also die Lösung, die Russland für dieses Problem anpeilt? Und also Putin ist natürlich schon ein Stratege, ja, das darf man ja nicht übersehen. Und was ist also der Schachzug sozusagen, den er jetzt gemacht hat? Na, er sagt, ihr kriegt mein Gas nur noch gegen Rubel. Da haben sich Leute in der letzten Zeit die Köpfe drüber zerbrochen, was das ganz genau bedeutet. Aber gucken Sie sich bitte mal auf der realen Ebene an, was es bedeutet. Also wir müssen in Rubel bezahlen. Wo kriegen wir diese Rubel eigentlich her? Wir könnten sie normalerweise sozusagen irgendwo auf dem freien Markt kaufen. Normalerweise könnte man sie bei der russischen Zentralbank besorgen. Es geht im Augenblick aber nicht wegen des Embargos. Und außerdem wird wahrscheinlich auch die russische Zentralbank im Augenblick einfach sagen, bei uns gibt es aber nichts. Wir verkaufen im Augenblick auch keine Rubel. Das heißt, wie kann da auf diese Art und Weise also überhaupt Rubel irgendwo hinkommen, mit dem man sich anschließend das Gas kaufen kann? Na, ganz einfach. Indem irgendwer Waren an Russland liefert, und diese Waren in Rubel bezahlt werden. Nur dadurch kann der Rubel tatsächlich außerhalb Russlands irgendwo ankommen. Und Sie merken, was jetzt passiert. Auf die Art und Weise ist ein Zwang entstanden, an Russland Waren zu liefern. Ja, das ist genau die Methode, mit der er das hier in diesem Fall erreicht. Und Russland besinnt sich hier sozusagen auf die realen Werte des Geldes. Also sie besinnen sich darauf, dass nicht einfach nur es bunte Bildchen geben soll, sondern sie besinnen sich darauf, dass dieses Geld in irgendeiner Form für etwas steht, für reale Waren steht und man diese realen Waren bekommen soll. Nur dann hat das Geld tatsächlich einen Sinn und sie schaffen es durch diesen Schachzug, dass sie sagen, ihr bezahlt nur in Rubel und man bekommt die Rubel aber nur gegen Waren, erzwingen sie eben, dass sie tatsächlich auch Waren in Gegenleistung zu den von ihnen gelieferten Waren, nämlich dem Gas, bekommen. Das ist für meine Begriffe das, was tatsächlich dahinter steht. Und das ist auch extrem wichtig. Das ist also für Russland, ja, das ist deshalb wichtig, weil sie im anderen Fall ja dauerhaft wirklich ihr Gas nur verschenken würden. Und da glaube ich nicht, dass sie das tatsächlich tun werden. Also wenn man sich überlegt, ob das eine sinnvolle Vorgehensweise für Russland ist, die haben sowieso kein Interesse mehr jetzt an wesentlicher Deeskalation. Also solange wir hier nicht Wege zeigen, wie man da runterkommt, werden sicherlich diese Impulse, sagen wir mal, von Russland nicht sehr stark kommen. Also abgesehen von solchen Dingen, wie dass sie eben tatsächlich schon das Gas uns die ganze Zeit ja sozusagen schenken, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja diese gemeinsame Basis, von der ich vorhin gesprochen habe. Aber abgesehen davon ist das, glaube ich, eine Basis, die für Russland im Augenblick schon auch noch zur Disposition steht, wenn sie denn dauerhaft für diese Lieferung keine Waren tatsächlich bekommen können. Und deshalb, wenn dieser Schachzug nicht funktioniert mit dem gegen Rubel verkaufen, das Gas, also wenn das nicht funktionieren soll und wir auf die Art und Weise nicht doch eben tatsächlich einzelne Waren ins Land reinbekommen, dann bin ich mir sehr sicher, dass Russland tatsächlich einfach sagt, nee, jetzt liefern wir eben kein Gas mehr. Und dann kriegen wir genau die Probleme, von denen ich am Anfang gesprochen habe, dass wir dann nämlich sozusagen diesen kalten Entzug haben. Also dann, ja, man sagt ja in solchen Fällen, da muss man sich warm anziehen. Ich glaube, das reicht dann eben tatsächlich nicht mehr in dieser einen Situation. Also ist natürlich jetzt ganz angenehm für uns, dass es dann, wenn sowas passiert, vielleicht eher in den Sommer reinfällt. Aber davon unabhängig, in den Prozessen brauchen wir das natürlich trotzdem, diese ganze Geschichte. Das heißt also, das ist eben wirklich eine Situation, die also nochmal eine erhebliche Eskalation dieser Auseinandersetzung wäre, die wir dort haben. Was es übrigens auch zeigt, ist, wie wichtig tatsächlich Geld ist. Also Geldkonstruktion, auch zu verstehen, was hinter Geld ist. Ja, und ich kann diese Situation nicht anders, als Ihnen einfach mal kurz ein Buch von mir zu zeigen, nämlich Digni-Geld. Ja, das ist eigentlich ein Geld, was sich auch damit beschäftigt, wie man jetzt eigentlich sozusagen für moderne Zeiten Geld gestalten könnte. Also wie kann man Geld gestalten in einer Zeit, in der nicht mehr gearbeitet werden muss, weil Roboter alles besser machen. Ja, Sie merken, so ein bisschen Science-Fiction. Aber das Buch beschäftigt sich auch insgesamt sehr stark damit, was Geld eigentlich genau ist. Und geht eben auch auf solche Dinge ein, wie das, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Also sozusagen den realen Wert von Geld, was eigentlich dahinter steht und welche Konstruktionen man anwenden kann, damit es eben vielleicht besser oder schlechter funktioniert. Also falls sich das interessiert, gehen Sie gerne mal in die Videobeschreibung. Ich habe Ihnen da entsprechend den Link reingegeben. Ja, können Sie sich das Buch einfach mal ansehen. Ist einigermaßen schnell zu lesen, kostet auch nicht so viel. Und wie gesagt, tolles Buch über Geld. So, okay. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen mehr wissen wollen über die Wirkungsweise von eine Sondersteuer auf russisches Gas, dann habe ich Ihnen ebenfalls unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem Twitter-Thread einfach mal verlinkt. Das fand ich ganz interessant. Da hat ein Ökonom auch einfach mal mit so ein paar, sagen wir mal, so elementaren mikroökonomischen Modellen gezeigt, welche Wirkung das insgesamt hat. Also ich fand es eine sehr interessante Sache. Gucken Sie da gerne einfach mal drauf. Und wenn Sie auf Twitter sind, dann können Sie mir dort auch gleich folgen, für den Fall, dass Sie nicht dort schon Follower bei mir sind. Und finden Sie natürlich auch unten in der Videobeschreibung, ja, wie Sie mich da finden. Vergessen Sie nicht, dass Sie natürlich auch mir hier folgen können, indem Sie einfach ein entsprechendes Abo dalassen und auch auf die Glocke drücken. Mir wurde gesagt, das sei ganz fürchterlich wichtig. Also vergessen Sie nicht, auf die Glocke zu drücken. Und ansonsten, ich bin immer daran interessiert, was Sie auch zu diesen Theorien sagen, die ich hier in diesem Video einfach jetzt erzählt habe. Ja, also es gibt sehr viele, sehr interessante Kommentare. Deshalb gucken Sie auch gerne die Kommentare rein. Für meine Begriffe bringen die immer sehr viel. Ja. Also wenn Sie Hinweise haben zu den Theorien, die ich Ihnen hier erzählt habe, dann bitte gerne rein in die Kommentare. Ich freue mich immer über diese Anregungen. Das sind auch meistens dann Sachen, die mich auf Ideen bringen, was man überhaupt auch in der Zukunft hier machen kann an Themen, insbesondere auch, wie man solche Themen aufbereiten kann. Ja, denn ich möchte auch immer ein bisschen Informationen und Darstellungen mit reinnehmen, die vielleicht nicht an jeder Ecke sozusagen auch zu lesen sind. Also wie gesagt, das sind Dinge, über die ich mich immer freue, wenn Sie mir die unten reinschreiben. Also immer her damit, wenn Sie daran Lust und dafür Zeit haben. Okay, und in diesem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.